von mir einen wunderschönen guten Morgen. Und der Herr ist der Herr des neuen Lebens. Und das ist das, was wir immer und immer wieder erfahren, dass er neues Leben gibt. Und dass da, wo eine Sackgasse ist, dass da, wo für uns der Blick versperrt ist, wie es weitergeht, da, wo wir keine Chance, keine Möglichkeit mehr sehen, hat er immer noch eine. Und die ist immer auch übernatürlich, weil er übernatürlich ist. Er ist nicht gefangen in dieser Welt, er ist nicht gefangen in dem Sein, das, in dem wir hier sind, sondern er steht über allem. Und das ist die Freude, dass wir davon leben, aber auch davon Zeugnis geben können. Vielen Dank für die Zeugnisse, vielen Dank für jedes Erlebnis auch an Gott, vielen Dank für jedes Erlebnis, in dem wir erlebt haben, wie er übernatürlich eingegriffen hat. In deinem Leben, in meinem Leben. Und viele von uns würden heute hier nicht mehr stehen, wenn so ausgegangen wäre, wie es aussah, dass es ausgeht. Aber der Herr hat eingegriffen. Ich habe in der letzten Predigt davon geredet, dass wir eine neue Kreatur sind. Wir sind neue Menschen. Wir haben die Seiten gewechselt. Wir haben uns auf das Reich Gottes hin orientiert. Wir haben gesagt, wir sind Christen. Wir haben gesagt, wir sind Kinder Gottes. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Und damit haben wir ein neues Sein, eine neue Voraussetzung für das Leben. Wir sind Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes sind wir in dieser Autorität, sind wir in diesen guten Dingen, die Gott uns gibt, die er vorbereitet hat, den reich gedeckten Tisch. Aber Jesus hat gesagt, damit, dass wir die Seiten gewechselt haben, sind wir nicht mehr von dieser Welt. Also wenn jemand zu dir sagt, du bist nicht von dieser Welt, dann sagst du, das stimmt. Stimmt, ich bin nicht von dieser Welt. Und wenn ich manchmal etwas erzähle, dann sagen die Leute auch, der ist nicht von dieser Welt. Und ich sage, stimmt, ich bin nicht von dieser Welt. Der Glaube, dass etwas sich verändert, der ist nicht von dieser Welt. Jetzt komm mal runter, ne? Komm mal hier und stell dich wieder auf die Tatsachen. Wir haben die Seiten gewechselt. Als Christen sind wir nicht mehr von dieser Welt. Und dadurch, dass wir die Seiten gewechselt haben, haben wir natürlich auch einen Konflikt herbeigeführt. Denn die Seiten zu wechseln, da ist ja immer auch ein Verlierer dabei. Ein Gewinner und ein Verlierer. Wenn jetzt ein Agent die Seiten wechselt, ja, dann hat einer den Agent verloren und der andere hat den Agent gewonnen. Es gibt immer Verlierer und Gewinner. Und wenn ich jetzt die Seiten wechsle, Johannes 17 beschreibt es, da hat Jesus das gebeten und hat gesagt, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und damit hat jetzt Jesus eine Möglichkeit gekriegt, mit mir etwas zu machen, was er vorher nicht machen konnte. Ich bin jetzt jemand, der nicht nur in diesem Reich lebt und davon profitiert, sondern ich bin jetzt auch einer, der den Auftrag hat, der in diesem Reich eine Aufgabe hat, einen Dienst hat, etwas machen kann für Gott, für Jesus. Ich kann Reich Gottes bauen. Und so sagt er, er hat jetzt die Möglichkeit, uns in die Welt zu senden. Wir sind nicht mehr von der Welt, aber jetzt schickt er uns in die Welt. Das erinnert mich immer so an 007. Ne? Geh jetzt dahin, da hast du jetzt einen Auftrag. Und das ist gewiss nicht mit freundlichem Empfang verbunden. Ne? Sondern wenn du dahin gehst, dann gehst du in Feindesland. Und das ist nicht deine Heimat, da bist du nicht zu Hause. Und so sagt die Bibel auch, in dieser Welt können wir uns gar nicht zu Hause fühlen, weil wir sind nicht von dieser Welt. Er schickt uns in die Welt wie Schafe mitten unter die Wölfe, hat er einmal gesagt. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Also er verheißt uns und sagt uns, passt mal auf, ihr seid jetzt auf der anderen Seite und das hat nicht nur Konsequenzen im positiven Sinne, sondern auch wenn ich euch in die Welt schicke, müsst ihr wissen, dass da eine besondere Situation auf euch wartet. Toll. Und das soll mich jetzt motivieren, in der Welt, aber nicht von der Welt. Aber was ist jetzt das Schöne? Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht an alles gedacht hätte. Das heißt, wenn er uns in die Welt schickt, wenn er sagt, ihr seid zwar nicht von der Welt, aber in der Welt, dann schickt er uns nicht einfach los, so, na, das sind jetzt so die Bauernopfer, ja, die ich jetzt so brauche. Nein, ich bin sein Kind. Ich bin sowas von wertvoll. Das heißt, wenn er mich losschickt, dann nie in einer Form, dass er sagt, okay, den opfer ich jetzt, sondern immer in der Form, du kommst in deine Erfüllung. Du kommst in eine Situation auch eines Glücklichseins oder eines Befriedigtseins, das eine ganz andere Qualität hat, als man sie bisher gekannt hat. Ich habe mal dieses Bild oder diese zwei Bilder genommen aus dem Mauerbau, als die Israeliten verschleppt waren und dann wieder zurückkamen und angefangen haben, Israel wieder aufzubauen. Das Volk Gottes und damit auch das Reich Gottes, hatten sie Probleme bekommen. Feindschaft, wurden angegriffen. Und jetzt haben sie Folgendes gemacht. Sie haben gesagt, wir haben zwei Hände. In die eine Hand haben sie die Kelle genommen und haben die Mauer gebaut. Und in die andere Hand haben sie das Schwert genommen und gekämpft. Und die sind immer mit Schwert und Kelle. Ne? Die waren immer sozusagen, die hatten immer zwei Teile. Und das ist das, wo Gott sagt, wenn ihr dahin geht zum Bauen, um dieses Reich Gottes zu bauen, statte ich euch aus mit einer Kelle und mit einem Schwert, mit einem Kampf, mit einer Möglichkeit zu kämpfen. Es findet ein Kampf statt. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt, aber ohne Gottes Willen wird euch kein Haar gekrümmt werden. Anfeindung hat jeder von uns schon erlebt, in welcher Form auch immer. Und man hat sich manchmal gefragt, wieso eigentlich? Ich bin doch eigentlich ein liebevoller Mensch, ein sanftmütiger, ein friedfertiger, ich tue niemandem was und trotzdem gibt es Anfeindung. Und die ist unbegründet und ist vielleicht ungerecht. Und hier steht, die Anfeindung ist nicht wegen dir, sondern weil du auf der anderen Seite stehst. Weil ihr euch zu mir bekennt. Deshalb werden wir angefeindet. Nicht, weil ich jetzt so komisch und krumm bin, sondern weil ich auf dieser anderen Seite stehe. Und Gott hat gesagt, okay, aber ich rüste dich aus, ich statte dich aus, ich habe mein Auge auf dich, ich schütze dich, ich bin mit, nicht nur mit dir, sondern um dich herum wie eine feurige Mauer. Ich werde es nicht zulassen, dass diese Anfeindung auch nur irgendetwas von dir macht. Muss man vorstellen, so ein Haar, ne? Was nicht durch mich gedeckelt ist. Es wird euch kein Haar gekrümmt werden. So. Die Frage ist natürlich, warum Anfeindung und so weiter, wer ist der Verlierer, wer ist der Gewinner? Das Reich Gottes ist also der Gewinner und der Feind ist eben der Verlierer und darauf hat er natürlich keine Lust und dann wird er natürlich alles tun, damit er irgendwo entweder es zerstört, verhindert, wieder zurücknimmt. Und jetzt gibt es Angriffspunkte, ist klar. Er sucht sich natürlich Angriffspunkte aus, wo wir schwach sind. Ein ganz großer Angriffspunkt sind, das wissen alle, die Ehen. Das ist ein ganz großer Angriffspunkt. Und gerade dann, wenn man besonders in einem geistlichen Dienst ist oder gerade in einer Situation ist, wo Reich Gottes gebaut wird, gerade dann zack, wird angegriffen. Und das müssen wir erkennen. So, diese Ausstattung, die wir jetzt haben, die wir von Gott bekommen, die kennt ihr, ne? Das ist einmal diese Waffenrüstung. Haben wir im Kinderdienst, vielleicht ihr in der Sonntagsschule oder wo auch immer ihr wart, vielleicht auch schon mal oder bei den Rangern schon mal gesehen, gehört, mal durchgegangen, was ist das eigentlich so im Einzelnen? Epheser 6, Vers 11 ist also diese Waffenrüstung aufgeführt, ne? Und fangen wir mal oben an. Der Helm des Heils. Das heißt, ich habe also einen Kopfschutz. Das heißt, das Heil Gottes ist für mich ein Schutz für meinen Kopf, für meine Gedanken, für meine ja, auch logische Welt. Der Helm des Heils führt und leitet mich auch in den Entscheidungen, die ich treffe. Die werden ja auch auf den Kopf getroffen. Dann habe ich, ich gehe mal rechts weiter, den Schild des Glaubens. Hier steht wörtlich im Urtext den Langschild des Glaubens. Was war jetzt dieser Langschild des Glaubens? Das ist jetzt hier von der Zeichnung nicht ganz richtig. Die Römer hatten ein Langschild, wenn sie angegriffen haben. Und dieses Langschild war genauso groß wie sie selber. Das heißt, die hatten also ein Schild geführt. Das ging von oben bis runter. Und die haben es einfach nur hingestellt und dann standen sie dahinter. Die mussten nicht mit diesem Schild abwehren, irgendwelche Schläge, sondern die haben das hingestellt, standen dahinter und alle feurigen Pfeile, die auf die Person geschossen wurde, wurden einfach durch dieses Schild abgefangen. Und die Bibel sagt, dass die feurigen Pfeile auch ausgelöscht werden. Also das Langschild fängt nicht an zu brennen. Es war ja dann, wenn es aus Holz war und man hat einen feurigen Pfeil gehabt, fing es halt an zu brennen und dann war das für die nicht mehr ganz so ein Schutz. Und die Bibel sagt, für uns ist es ein Schutz. Wir können hinter diesem Langschild stehen und es wird uns nichts tun. Was ist jetzt dieses Langschild? Es ist der Glaube. Der Glaube, mein Vertrauen auf Gott, schützt mich vor diesen feurigen Pfeilen, die auf mich abgeschossen werden, mit denen ich angegriffen werde. Gut, feurige Pfeile sind ne, die Pfeile, die versuchen, das Vertrauen zu zerstören. Alles, was Zweifel oder sowas ist, das sind feurige Pfeile. Die werden losgeschickt. So, jetzt kommt so ein feuriger Pfeil angeflogen. So Zweifel. Das ist nichts Schlimmes, das ist was Normales, dass das kommt. Aber hinter diesem Langschild des Glaubens hat es keine Wirkung und keine Macht. Dann gehen wir weiter, Stiefel. Die Stiefel der Bereitschaft für das Evangelium. Das heißt, in dem Moment, wo ich loslaufe für das Evangelium, habe ich einen Schutz an meinen Füßen. Ich kann auf Schlangen und Skorpione treten, sagt die Bibel, und sie werden mir nicht schaden. Im Gegenteil, ich bin über ihnen als Sieger da. Also sie sind die Verlierer. Ich kann mit meinen Stiefeln über oder auf Schlangen und Skorpione treten. Ich habe den Gürtel der Wahrheit. Was macht der Gürtel? Was hat der für eine Aufgabe? Der Gürtel war der Sinn des Gürtels war, dass das Kleid, das die anhatten, die hatten damals noch nicht so Hosen wie wir, so Jeans, und die haben dann das Kleid, damit sie laufen können, das war einfach lang und hat behindert, haben die dann hochgezogen und mit dem Gürtel festgemacht. Und dadurch, dass sie das Kleid hochgezogen haben und festgemacht haben, konnten die richtig rennen. Okay, der Gürtel der Wahrheit gibt dir eine Bewegungsfreiheit, macht dich frei, dass du nicht stolperst, sondern dass du laufen kannst. Dann haben wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Alles geschützt hier, ne? Die ganzen Bereiche der Lunge, den Bereich des Herzens, den Bereich ne, der Rippen, das ist so das Zentrum des Körpers, auch von der Temperatur her und so weiter. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Alles, was sich da an Ungerechtigkeit festsetzen will, hat keine Macht. Die Bedrückung, der Frust, Depression, das ist alles so, spürt man so in diesem Bereich. Das ist also alles weg. Und ich habe den Schwert Gottes, also das Wort Gottes als Schwert. Und dieses Wort Gottes ist jetzt eigentlich so mehr oder weniger die einzige Waffe, die ich aktiv benutze. Also mit der gehe ich aktiv los. Mit der mache ich was Aktives. Alles andere ist schon da und ist passiv da. Und was mich so fasziniert hat, war, wenn man dieses Bild von vorher sich noch vergegenwärtigt, alle diese Teile haben zwei Aspekte. Einmal sind sie Schutz für mich und Kampf, und zum anderen sind sie gleichzeitig Reich Gottes Arbeit. Das, was ich also habe, Kelle und Schwert, habe ich hier jetzt im Neuen Testament automatisch durch diese Waffenrüstung. Ich habe die Waffenrüstung ist sozusagen Reich Gottes zu bauen. Das heißt, wenn ich also für das Evangelium unterwegs bin, dann habe ich gleichzeitig auch einen Schutz. Das hat mich so fasziniert, dass wir jetzt im Grunde genommen das, diese beiden Teile in uns haben und dass Gott uns da ja, nicht im Stich lässt. Erster Petrus schreibt, seid auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wachsam sein. Also wir werden ausgerüstet, indem wir das von Gott gesagt bekommen, pass mal auf, du bist im Feindesland. Da, wo ich dich hinschicke, das ist nicht deine Freundschaft, da wirst du nicht herzlich willkommen, sondern da musst du wachsam sein. Dann Epheser 6, 12. Du kämpfst nicht gegen Menschen. Wenn du in der Welt bist und du wirst angegriffen, wirst du nicht von Menschen in der Regel angegriffen, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt, sagte Paulus in Epheser. Jesus hat, als er versucht wurde, in der Wüste, hat er das Schwert benutzt. Er hat gesagt, weg mit dir, Satan, es steht geschrieben. Und er hat das Schwert benutzt, damit er ja, diesen Angriff nicht nur abwehren kann, sondern damit auch der zurückgestoßen wird, ne, dass er keine Macht hat, dass er das nicht ausführen kann, was er dann eigentlich machen will, die Verführung mit diesen Worten. Und das ist dann, das leistet Widerstand und er wird eben von euch fliehen, sagt auch der Jakobus und hat Jesus auch erlebt. Widerstand leisten sollen wir, das ist eine Ausrüstung, die wir haben, wir können das und dann wird er fliehen. Jesus sagt, wir sollen nicht zugucken, wie ein Dieb ins Haus kommt und einfach das Haus ausräumt. Wir sollen da nicht zugucken und das ist auch normal. Wenn einer bei dir reinkommen würde ins Haus und der würde anfangen auszuräumen, dann tust du nicht zugucken und noch sagen, ne, also das Mindeste, was du tust, ist, du rufst schon die Polizei an oder irgendwas. Oder trittst ihm entgegen oder sagst, hey, also jetzt, ne, das ist meins. Widerstand leisten heißt, ich gehe aktiv auch hinein und sage Stopp. Ne, ich sage Stopp. Ich nehme also da so eine Verantwortung auch für mich wahr. Okay. Das ist der Feind, das ist das eine, was uns in der Welt erwartet. Und das zweite, was uns in der Welt erwartet, ist eine Falle. Wir sind, wenn wir in die Welt gehen, da sind Fallen aufgestellt. Da gibt es Fallen. Und das erste, was ist, die Falle bist du. Du bist deine eigene Falle. Und du kannst in deine eigene Falle tappen. Von deinen Begierden wird man in die Falle gelockt, sagt der Jakobus. Das heißt, meine Begierden in mir sind eine Falle. Also, der Fallensteller ist jetzt nicht unbedingt der Feind, sondern ich selber bin schon jemand, der mir selber eine Falle stellen kann. Wie soll man das verstehen? Was ist dann passiert? Was sind diese Begierden? Oder was ist das? Letztendlich ist es so, da geht es um Lust. Und diese Lust ist in der gefallenen Welt abgekoppelt worden, losgelöst worden von der Schöpfungsordnung Gottes. Und jetzt habe ich plötzlich eine Lust, die nur einen Bereich, nämlich das Fleisch, betrifft und nicht mehr den Geist und die Seele. Und das koppelt man ab. Und wenn man diese Lust befriedigt, dann hast du nur eine Teilbefriedigung, die gar nichts bringt. Und das andere, was diese Lust in der Befriedigung noch hätte haben können, nämlich die volle Erfüllung, ist gar nicht da. Und so sagt der Psalmist, und David hat es gemerkt und erkannt mit seinen vielen Frauen auch, die er hatte und was er nicht alles hatte an Lustbefriedigung, Er hat gesagt, habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir alles schenken, was du brauchst, was dein Herz sich wünscht, was in dir auch diese Lust erzeugt. Das heißt, wir sind geschaffen mit Lust, wir sollen Lust haben. Und Lust ist nichts Negatives, sondern Gott will, dass wir Lust haben. Aber wir sollen diese Lust nicht abkoppeln und als fleischliche Lust isoliert behandeln, sondern wir sollen ganzheitlich in eine Lust kommen, die so groß ist und so mächtig ist und so stark ist, dass wenn die erfüllt wird, du im siebten Himmel bist, du auf Höhen schwebst, auf Wolken bist. Das heißt also, die Begierde ist diese losgelöste Lust und das ist eine Falle. Und da sollen wir aufpassen. Wie? Was kann ich da machen? Galater 5, Vers 16, ich lese euch das mal vor. Ich sage aber, führt euer Leben im Geist und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgeben. Toll, finde ich genial. Ne? Gott sagt, hey, pass auf, diese Falle kannst du, in die wirst du nie reintappen. Ich habe etwas vorbereitet, sodass du nicht in diese Falle reintappst. Wenn du dein Leben im Geist führst, wirst du nicht in diese Falle hineintappen. So, herrlich. Und Jesus hat gesagt, ich gehe in den Himmel und schicke euch den Heiligen Geist. Und seitdem ist er da. Und wir haben ihn. Und er ist immer um uns herum. Er ist da, er wohnt in uns. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Da ist etwas da. Ich habe das. Und das ist nicht nur schön, das ist nicht nur toll, das ist nicht nur genial, sondern das ist auch noch total beschützend und hilfreich und bringt mich auch zu dieser Lust am Herrn. Und ich komme dann in die echte Befriedigung, die Gott für mich vorgesehen hat. Ich bin so begeistert, was Gott da dass er sagt, ich schicke euch in die Welt, aber hey, das ist nichts, was unmöglich ist. 1. Korinther 6, Vers 18 sagt er, flieht vor den sexuellen Sünden, alle anderen Sünden spielen sich außerhalb vom Körper des Menschen ab, wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sündigt gegen den eigenen Körper. Fliehen ist in der Bibel an verschiedenen Stellen uns als Möglichkeit vorgeschlagen, einer Falle zu entkommen. Weil die Falle hat etwas, was verlockt. Und wenn ich einen Fuchs fangen will oder eine Fuchsfalle aufstelle, ne, dann lege ich etwas hinein, was den Fuchs hineinlockt. So, und die einzige Chance, die wir haben, dieser Verlockung nicht also zu fallen oder hineinzugehen, ist dann tatsächlich zu fliehen. Dreh dich um und lauf weg. Josef, ne, sein Kleid liegen gelassen, sein Rock liegen gelassen, geflohen. Er wusste, das ist die einzige Chance, die ich habe, hier nicht in eine Falle zu tappen. Im 1. Timotheus sagte Paulus zum Timotheus, die Wurzel allen Übels ist die Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. Du aber, ein Mann Gottes, flieh vor alledem. Strebe vielmehr nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Hier sagt er, fliehen heißt, ich drehe mich um. Ich schaue weg von dem, was mich versucht oder lockt. Fliehen heißt, ich konzentriere mich nicht auf das. Und ich finde das so schön dargestellt, wie hieß das, Dschungelbuch oder so ähnlich, wo die Schlange, ne, mit den Augen dann so und dann, und du hast nur eine Chance, weggucken. Ne? Sonst zieht's. Und das ist das, diese Versuchung und diese Verlockung, die da drinnen ist. Ne? Ich muss weggucken. Und Paulus sagt, guck weg auf Jesus. Guck auf ihn und dann hat diese Verlockung keine Macht mehr. Und er sagt, das ist jetzt nicht nur im sexuellen Bereich, sondern das ist auch zum Beispiel in der Habsucht, in der Gier oder im Geiz oder in der also finanziellen Umgang auch. Und dann kommt noch eine faszinierende Möglichkeit. Im Lukas 22, Jesus ist in Gethsemane. Er geht hin und er betet und die Jünger wollen mitbeten. Und was machen sie? Das, was manche auch im Gottesdienst machen, sie schlafen ein. Aber ihr seid noch wach. Und Jesus sagt, warum schlaft ihr? Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Ein regelmäßiges Gebetsleben oder überhaupt ein Gebetsleben ist etwas, was Gott uns gegeben hat als Möglichkeit, nicht in die Falle zu tappen. Das Gebet zu Gott schafft eine Kommunikation, eine Beziehung. Wenn ich einen Telefonanruf habe, ich habe eine Verbindung zu ihm. Und in dem Moment, wo ich eine Verbindung zu ihm habe, dann ist auch eine Kommunikation da. Ein Freund von mir ist, als noch der Osten zu war, geflohen. Und er ist über die grüne Grenze geflohen. Und die grüne Grenze ist 5 Kilometer breit gewesen. Er ist von Rumänien geflohen und ist dann über Jugoslawien, Italien nach Deutschland geflohen. Und er hat erzählt, er hat für diese 5 Kilometer hat er 3 Tage gebraucht. Weil er musste immer gucken, dass er sich da so fortbewegt und so versteckt. Und er sagte, und er ist immer nur nachts dann gelaufen, weil man das dann nicht so gesehen hat. Und dann sagt er, und er ist gelaufen und auf einmal hatte er den Impuls, stehen zu bleiben. Obwohl nichts war. Und er bleibt stehen und er guckt und dann sieht er vor sich, genau, also 10 cm vor sich, glitzert im Mondenlicht ein Draht. Und das war so ein Draht für eine Selbstschussanlage. Und wenn er ein bisschen Schritt weiter gegangen wäre, und das ist das, wo wir auch gewarnt werden, dadurch, dass wir einen Kontakt zu Gott haben, der Heilige Geist sagt dann, hey, tu das nicht, oder pass da auf, oder, und dieser Gehorsam und das, was wir dadurch einfach erreichen, ist ein Schutz vor Fallen. Du machst dann einen Schritt rechts und weichst der Falle einfach raus und läufst da nicht hinein. Ja, und der letzte Punkt ist dann, selbst wenn du in eine Falle vielleicht gerätst, oder wenn du in ein Labyrinth gerätst. Das Typische eines Labyrinths ist immer, es gibt einen Weg raus. Und Gott hat immer einen Ausweg. Immer. 1. Korinther 10. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die nicht menschlich wäre. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass wir über unsere Kräfte versucht werden, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, dass ihr die Kraft habt, sie zu bestehen. Du darfst immer davon ausgehen, 007 geht immer davon aus, dass es auch wieder einen Weg raus gibt. Dass er immer der Sieger ist und der Gewinner ist. Und das ist es. Wir sind auf der Siegerseite und damit haben wir nicht nur die Chance, sondern damit haben wir die reale, die faktische Realität, dass wir wirklich rauskommen, dass es diesen Ausweg gibt. Es gibt ihn, es gibt ihn, es gibt ihn. Und manche sehen ihn nicht, okay? Man braucht da vielleicht auch ein bisschen. Aber das Schöne ist, wir sind in der Gemeinde. Und die Gemeinde ist von Gott her auch ein Punkt, der uns hilft, in dieser Welt und nicht von der Welt zu leben. Es ist auch ein Schutzraum. Weil in der Gemeinde sind zum Beispiel die Gaben des Geistes. Und Paulus sagt, die Gaben des Geistes sind nur für hier. Im Himmel brauchen wir die nicht. Im Himmel brauchst du die Gabe des Sprachenredens nicht. Und du brauchst auch die Gabe der Heilung nicht. Das brauchst du alles nicht. Das ist nur für hier. Und das ist etwas, das uns hilft, auch wieder in der Welt zu sein, weil wir durch diese Gaben wieder Orientierung kriegen. Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, prophetisches Wort und, was da alles dabei ist. Ne? Hilfeleistung. Und der größte Ausweg, den er geschaffen hat, ist das Kreuz. Und wenn du im Labyrinth bist, deine Gedanken, deine Gefühle, egal was es ist, ne, es gibt einen Ausweg. Und dieser Ausweg ist das Kreuz. Und das ist vielleicht die größte und immer die größte Möglichkeit, egal was ist, ich kann immer unter das Kreuz kommen. Ich kann immer an den Tisch des Herrn kommen. Ich kann immer zu Christus kommen und auch zu ihm zurückkommen. Es gibt heute ein Event, das viele Jugendliche nutzen. Die gehen dahin in einen sogenannten Escape Room. Und da musst du dann rauskriegen, wie komme ich da wieder raus. Ne? Da kommst du in Situationen und da musst du tüfteln und suchen, wo ist der Ausweg. Ne? Und das kannst du auch im Leben haben. Ne? Manche, die wollen so auch ein spannendes Leben haben, ne? Das kannst du haben. Ne? Und du kannst es auch deshalb haben, weil du weißt, es gibt immer einen Ausweg. Und manchmal macht es der Herr auch spannend und sagt, hey komm, lass uns jetzt mal dieses Spiel spielen und du suchst jetzt mal den Ausweg, ne? Und lässt uns vielleicht auch mal ein bisschen zappeln oder so. Und du sagst, ja, das finde ich gar nicht lustig, aber der Ausweg ist eben immer da. Ich kann immer entkommen, ich kann immer raus. Wie sehe ich den Ausweg? Mit den geistlichen Augen. Und das Gebet ist, Herr, öffne mir die Augen, dass ich das sehe. Ja. Mich hat es sehr ermutigt und mich hat es sehr auch freigesetzt, dass ich auch gesagt habe, okay, ich schätze die Dinge richtig ein, das Diesseits, das, was in der Welt ist. Ich habe mich hier immer nicht so richtig wohl gefühlt und gestern Abend haben wir Freunde besucht und da haben wir es auch nochmal davon gehabt. Ich bin in Rumänien aufgewachsen als Deutscher, ne? Und da war ich dort ein Ausländer. Dann kam ich nach Deutschland, als hieß es, du kommst aus Rumänien. Da war ich hier ein Ausländer. Ich war nirgends auf der Welt zu Hause. Ich habe nie mich irgendwo zu Hause gefühlt, weil überall wurde ich als Ausländer behandelt. Und dann habe ich gedacht, okay, wo ist mein Zuhause? Steffi Graf wurde mal gefragt, die ist ja auch aus Deutschland dann irgendwann mal ausgewandert mit ihrem Mann Eggesi, wo ist dein Zuhause? Weil die war sehr verwurzelt auch hier in Deutschland. Und hat sie gesagt, dass mein Zuhause ist da, wo meine Familie ist. Und das ist das, was ich dann auch gesagt habe. Mein Zuhause ist da, wo meine Familie ist. Und wer ist meine Familie? Jesus sagt, meine Familie sind die Leute, die sich zu Gott halten. Das sind mir Schwestern und Brüder. Das ist mir Vater und Mutter. Das ist mir Tochter und Sohn. Und für mich ist die Gemeinde mein Zuhause. Und nicht in der Welt irgendein Haus oder irgendein Domizil, das ich habe, sondern und später der Himmel. Und deshalb finde ich auch Gemeinde so wichtig. Das ist unser Platz, wo wir eigentlich Reich Gottes und auch Gegenwart Gottes erleben. In der Welt haben wir eine Aufgabe. Und Paulus sagt, oh, ich wäre so gern schon, ich will das alles gar nicht, schon alles viel zu viel, am liebsten wäre ich schon im Himmel. Da ist es viel schöner. Und da ist es auch schöner. Und da wird es auch schöner sein. Und wir freuen uns darauf, dass Jesus wiederkommt. Und wir freuen uns darauf, dass wir mal bei ihm sind. Und es ist schön. Und wir haben jetzt hier noch eine Aufgabe, die machen wir auch. Aber der schönste Platz auf Erden ist in der Gegenwart Gottes, in seiner Gemeinde, in seinem Haus, da wo er ist. Und auch auf dem Livestream, weil egal wo, wenn jetzt auch jemand sagt, ich will das einfach nochmal neu festmachen, dass ich die Seiten wechsle, dass ich nicht mehr von der Welt bin, sondern von Gott bin, dann habe ich dieses Gebet da, dass wir zusammen sprechen können. Und jeder, der sagt, ich möchte das einfach nochmal neu festmachen oder ich mache es zum ersten Mal fest, dass ich diese Seiten wechseln will, der kann das dann einfach jetzt mitbeten. Und wir wollen dann nach diesem Gebet auch ins Abendmahl weiter übergehen. Jesus, liebst mich so sehr, dass du sogar für mich am Kreuz gestorben bist. Ich weiß, dass du auferstanden bist und lebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich nehme jetzt deine Vergebung und Erlösung durch dein Blut für mich in Anspruch. Ich will von nun an mit dir zusammen und für dich leben. Bitte komm in mein Herz und sei du der Herr in meinem Leben. Lieber Vater Gott, danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Geist Gottes, bitte hilf mir,